Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Elisabeth Schweger ist eine Frau mit vielen Talenten und mit vielen Berufen. Journalistin, Universitätsdozentin, Dramaturgin, Theaterintendantin, Kuratorin und seit 4 Jahren die Leiterin der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Die Studierenden dort können ihren Bachelor und ihren Master machen mit dieser Perspektive.
Unsere Schauspieler und Regisseure und Dramaturginnen, die finden alle ihren Platz. Also die Dramaturgen und Dramaturginnen gehen wie warme Semmeln weg. Mhm. Das läuft wirklich hervorragend. Die Regisseurinnen und Regisseure positionieren sich gut. Ja, in verschiedenen Terrains, muss man sagen. Also nicht nur im Theater, sondern auch im performativen Bereich oder im Ausstellungsbereich.
Frei oder festangestellt oder beides?
Also Regisseure sind im Allgemeinen eher frei. Aber wir haben 2, die festangestellt waren und jetzt sind, ist okay. Das ist aber eher die Ausnahme. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sind, also das wird jetzt immer besser, wenn man sagen, also die letzten 2 Jahrgänge sind alle untergekommen.
Ich würde sagen,
zu 80, noch fast 90% in Theatern. Und der Rest will frei arbeiten, arbeitet im Film, weil die Ausbildung ja auch sehr filmisch ist. Arbeiten viele auch im Film.
Wobei das freie Schauspielerleben insofern nicht ganz einfach ist, weil es ja ein Konjunkturgeschäft ist. Also mal kriegst du den Anruf, mal kriegst du ihn nicht.
Wir haben in Deutschland immerhin 150 Stadttheater und städtische, also auch staatliche Theater, die wirklich viel mit Ensemble arbeiten. Also da ist die Position gut, ja. Und mehr als in anderen Städten. Natürlich verschiebt sich auch da etwas. Häuser schließen, sie müssen sich auf den freien Markt bewegen. Aber da gibt es die Chancen, eben dadurch, dass wir so praxisorientiert arbeiten, bilden sich schon Gruppen, die können selbstständig arbeiten. Da entsteht ein großer kreativer, wie soll ich sagen, eine Lust, ja, die sich anders aufstellt und nicht nur gläubig in die Institutionen hineinwandern will.
Denken Sie, wir kriegen in Deutschland auch nochmal eine Diskussion, ob es auch angesichts der schwierigen finanziellen Verhältnisse dieses doch hochsubventionierte Theater in Deutschland braucht?
Es wird diese Diskussion natürlich geben. Auf der anderen Seite ist das ein unglaubliches Pfund, weil es eine Kulturlandschaft prägt und auch in einer Zeit, die gerade so schwierig ist, ein Ort ist, wo Diskussionen stattfinden können, wo man die Gesellschaft kritisch beleuchten kann. Und wenn eine Gesellschaft sich das nicht mehr leisten kann, dann ist sie sowieso auf dem Abstieg. Also ich bin ein Verfechter von viel Kunst, von viel Kulturinstitution, ja, weil es eine Chance bietet, praktisch alert zu bleiben, ja, und letzten Endes der Gesellschaft auch einen Spiegel vorzuhalten, zu sagen, Achtung.
Auch Theater ändert sich, verändert sich. Wo ist das? Wo steht das Theater in 10 Jahren?
Also ich glaube und hoffe, dass das in dem deutschsprachigen Raum so weiter existieren wird. Also ich glaube, auch die Politik hat erkannt, dass das ein Ort ist, den man pflegen muss, weil das was mit Geschichte zu tun hat und mit einem Verständnis von Kultur und letzten Endes auch von Gesellschaften, von einem Miteinander.
Elisabeth Schweger leitet in Ludwigsburg die Akademie für Darstellende Kunst. Sie war Chefdramaturgin in München, Theaterintendantin in Frankfurt und sie hat als Kuratorin bei der Documenta in Kassel gearbeitet.
Der Schneckenberger, der hat uns damals mit einem Projekt mit Erich Wunder und Heiner Müller und Heiner Goebbels dahin gebracht. Maelstrom Südpol haben wir da gemacht.
Was für ein Ding?
Und Maelstrom Südpol hieß das.
Okay.
Das war eine Riesenkonstruktion, die unten da beim Schloss in der Allee stattfand. Und auch da hatten wir viele Diskussionen ausgelöst, weil die Konstruktion, die Erich Wunder da entwickelt hat, musste natürlich gebaut werden. Und wie immer war das Geld knapp. Und wir haben dann das Militär bemüht, dass es ein Projekt für sich zu deklarieren. Und das war eine interessante Erfahrung.
Die Bundeswehr?
Ja.
Aha.
zu sehen, wie die da sozusagen eingestiegen sind, das hatten wir auch einem Ingenieur da zu verdanken, der uns also irgendwie da, der irgendwie einen Nahen an uns gefressen hat, weil der Kommandant der Kompanie hat gesagt, den Mist braucht er eigentlich nicht, ja. Und der Ingenieur kam dann und hat gesagt, wir deklarieren das als eine Übung für unsere Leute und wir machen das, ja.
Und das hat funktioniert?
Und das hat funktioniert, aber es hat natürlich dann in der Künstlerschaft schon Diskussionen ausgelöst, wieso kann man die sozusagen verpflichten, da mitzuarbeiten. Ich habe gesagt, besser, sie arbeiten für die Kunst, dass sie machen irgendeinen Blödsinn und schießen herum.
Ne? Und welchen Part hatte Heiner Müller, also der Mann, der ohne ein Glas Whisky eigentlich nicht zu denken war?
Also Heiner Müller war der Denker und hat die Texte geliefert. Mhm. Und Erich Wonder hat so quasi die, das Bild, also sozusagen die Installation erfunden und Heiner Goebbels hat die Musik dazu gemacht und es war ein Riesenwagen, der also da durch diese Allee fuhr. Es hat immer geregnet, Wir haben nur noch Gummistiefeln getragen, aber in dem Augenblick, wo die Aufführung war, kam die Sonne durch und das war großartig.
War Heiner Müller ein Freund von Ihnen?
Freund, ja, ich kannte ihn sehr gut. Ich habe viele Projekte mit ihm gemacht und ich habe viel von ihm gelernt.
Was war das Faszinierende an ihm?
Er hatte einen unglaublich scharfen Verstand und er war eine Seele von Mensch. Er war einfach wirklich liebenswert und man hat wirklich das Gefühl gehabt, er hat die Schwächen der Menschen gekannt, aber er hat sie geliebt dafür und das hat er einem permanent auch im Gespräch und auch in den Arbeiten vermittelt. Und das war für mich unglaublich.
Warum ist er in diesem neuen Deutschland nach der Wende nie richtig angekommen?
Vieles, was ihn ausgemacht hat, war genau, dass er an dieser Kippe stand und zwischen zwei Welten hin und her pendelte und er sowohl aus der einen Welt als auch der anderen Welt sozusagen Inspiration für seine Arbeit erhalten hat. Und wie sich das aufgelöst hat, war praktisch diese Definition weg. Ja? Und die Angriffe und Anwürfe, die danach auch kamen, die hat er, glaube ich, nicht gut verarbeitet.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Rainer Erlinger war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, Arzt und Jurist, ein Mann, der seit 15 Jahren Gewissensfragen im Magazin der Süddeutschen Zeitung beantwortet. Also ging es auch im Rahmen der ARD-Themenwoche Gerechtigkeit um den richtigen moralischen Kompass.
Also für mich ist es schon ein ganz wichtiger Punkt aus zwei Gründen. Zum einen jetzt theoretisch und vom Nachdenken her, dass man, glaube ich, eine Gesellschaft nur gut machen kann und ein Leben gut führen in Gerechtigkeit.
Wenn man ist aber auch gleich moralisch, ne?
Ja, eben, das meine ich. Es ist diese theoretische, moralische Überlegung, dass man sagt, Gerechtigkeit ist ja, dass jeder das bekommt, was man ihm schuldet, dass man sozusagen sich nicht ungerecht behandelt und das ist ganz wichtig. Ich glaube aber, hat noch eine zweite Bedeutung, und zwar eine psychologische. Und da steckt was drinnen, ein Thema, das auch mich in letzter Zeit immer mehr beschäftigt bei der Beschäftigung mit der Moral, die Kränkung. Man muss sich überlegen, wenn jemand ungerecht behandelt wird, das merkt man, die Leute reagieren da ganz, ganz stark drauf und ganz besonders. Und ich glaube, da steckt eine Kränkung dahinter und die kann man sich erklären. Ungerecht behandelt bedeutet, jemand bekommt nicht das, was er eigentlich bekommen sollte. Der hat das Gefühl, ich bekomme zu wenig oder jemand anderer wird bevorzugt. Das heißt, ich werde nicht wirklich beachtet. Ich werde zurückgestellt und da werde ich als Person nicht wirklich wahrgenommen.
Die Kränkung ist ja auch in der Kriminalpsychologie ein ganz wichtiges Thema. Also die sehr, sehr viele Verbrechen begründen sich auf eine Kränkung. Insofern sollte man dann auch möglichst rechtzeitig ansetzen. Sie bekommen so viele Fragen. 10.000 waren es in den vergangenen 16 Jahren. Wie gehen Sie denn vor bei einer Fragestellung, wenn wir mal eine rausgreifen, soll man Bettlern etwas geben?
Das ist zum Beispiel, finde ich, nach wie vor eine sehr, sehr schwierige Frage. Die kommt auch sehr häufig, also in allen Konstellationen. Da muss man sich so ein paar Dinge überlegen. Also ich gehe immer so ran, dass ich mir überlege, was spielt alles mit rein. Und da spielt zum einen mit rein die Tatsache, da steht mir jemand gegenüber, der, zumindest sieht es so aus, Not hat. Und das finde ich, da hat man einfach das primäre Bedürfnis und den Impuls, dem helfe ich. Zumal mir jetzt ein Euro nicht so richtig wehtut und dem das wirklich hilft. Das ist ein guter Impuls. Andererseits ist es aber auch ein Impuls, der zum Teil professionell ausgenutzt wird.
Also neulich gab es den Film, den Drei-Groschen-Film von Bert Brecht im Kino. Und da gab es ja auch die fünf Formen des Elends. Das wird dann professionalisiert. Genau. Das erleben wir auf der Straße heutzutage auch.
Das erlebt man und das wird tatsächlich professionell zum Teil gemacht. Das Problem ist, man sieht es nicht. Wer ist jetzt wirklich bedürftig? Wer macht das professionell? Man hat, ich lebe in Berlin. Das Problem, wenn ich zum Bahnhof fahre mit der Straßenbahn und der S-Bahn, habe ich auf einer relativ kurzen Strecke mindestens fünf Menschen, die mich angehen um Geld und die Geld haben wollen.
Und, geben Sie was?
Ja, da bin ich immer eben auch so hin und her gerissen. Ich habe das nämlich natürlich dann, das kann ja nicht einfach sein, dass ich schreibe in meiner Kolumne, ah ja, das finde ich jetzt so und da fühle ich, man sollte geben.
Und Sie gehen dran vorbei.
Ja. Nein, ich habe dann nämlich recherchiert und habe dann mit Vertretern von Hilfsorganisationen, die sich mit Obdachlosen und Menschen beschäftigen und denen helfen, die in dieser Situation sind. Und das Interessante war, die haben eher davon abgeraten. Und zwar mit der Begründung, dass wenn man jemanden, der bettelt, was gibt, würde man die in dieser Situation sozusagen erhalten, bestärken.
Darf man über das Pech anderer Leute lachen? Darf man die sexistische Kaffeetasse einer Bekannten zerstören? Und muss ich den gehbehinderten Kollegen mit dem Auto mitnehmen? Fragen dieser Art beantwortet Dr. Rainer Erlinger, Arzt und Jurist, Woche für Woche im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Besonders beliebt, weil irgendwo angesiedelt zwischen banal und brisant ist das Thema Autofahren.
Da ging es darum, dass hat jemand gefragt, der winkt mal gerne jemanden aus der Nebenstraße rein, aber wenn er dann auf der Vorfahrtsstraße fährt, er muss dann ja stehen bleiben oder langsam, da müssen ja alle hinter ihm und theoretisch müsste er die fragen, ob das in Ordnung ist. Und das finde ich deswegen eine schöne Frage. Zum einen, weil ich das was Gutes finde, diese Idee. Und zum anderen, weil man ja sieht, dass da zwei unterschiedliche, soll man sagen, auch Ideen der Gerechtigkeit tatsächlich drinstehen. Die eine ist, dass man sagt, Moment, da ist eine Vorfahrtsstraße und da ist eine Nebenstraße, die keine Vorfahrt hat. Und dass der auf der Vorfahrtsstraße fahren darf und der auf der Nebenstraße warten, das entspricht dem Recht und damit ist es gerecht und richtig.
Also eigentlich wäre es okay, wenn du den erstmal stehen lässt.
Und das andere sagt, Mensch, da ist einer, der muss da warten, man kennt es, da kommt immer wieder ein Auto auf der Vorfahrtsstraße, die warten dann zum Teil ewig. Da kann einer mal ganz kurz anhalten, den reinlassen und der hilft dem so viel, dass da wirklich was besser ist, was eigentlich eine gerechtere Verteilung. Und da sieht man, dass man da diese unterschiedlichen Konzepte, dass man sagt, das eine entspricht einfach dem Recht und der Regelung, das wäre gerecht. Und das andere sagt, nein, in dem Fall ist die Regelung, die benachteiligt einen schon sehr. Und ich kann durch ein kleines Zurückstecken meiner Rechte dem sehr viel helfen.
Die Lösung ist auf der Autobahn das Reißverschlussverfahren.
Zum Beispiel so etwas. Oder auch einfach mal schauen. Und ich habe das mal festgestellt, in England war ich dann unterwegs. Da ist tatsächlich so diese englische Höflichkeit an diesen Kreisverkehren, die es da ja so viel gibt. Ich war da mit einem Wissenschaftler aus Oxford unterwegs. Und der hat ständig Menschen reingewunken. Und ich fand das so schön.
Sie fanden es schön, aber jemand anderes hätte es vielleicht nicht schön gefunden, weil die Auffassung natürlich auch wieder so unterschiedlich ist.
Das muss man, und das ist etwas, was man sich klar machen muss. Zum einen, dass die Menschen unterschiedliche Auffassungen davon haben und dass man die nicht gleich verteufelt, weil sie es anders sehen. Zum anderen aber sehe ich es schon so, dass ich bin schon der Meinung, dass zum Beispiel diese Freundlichkeit und dieses Helfen wollen und dieses jetzt nicht auf seinem Recht beharren, die Gesellschaft besser macht und versuche dafür ein bisschen Werbung zu machen.
Wie ist das denn, wie gehen Sie vor, wenn Sie solche Fragen reinbekommen? Da steckt ja auch viel Recherche hinter, ne?
Ja, natürlich. Also bei dem muss man erstmal, gut, wie ist es jetzt rechtlich geregelt? Das ist jetzt in dem Fall relativ einfach. Dann muss man sich ein bisschen klar machen. Und da ist tatsächlich so, dass man, und da habe ich zum Beispiel entdeckt, dass man bei verschiedenen ethische Theorien rannimmt, man tatsächlich zu unterschiedlichen Ergebnissen käme. Weil wenn man so einen kategorischen Imperativ nimmt, mach es zum allgemeinen Gesetz, dann würde plötzlich das umkehren. Dann müssten alle auf der Vorfahrtsstraße plötzlich stehen bleiben und denen auf der Nebenstraße reinlassen. Das kann nicht sein. Wenn man es so utilitaristisch sagt, wer hat den größten Vorteil für die meisten Menschen, dann müsste man die stoppen, wie viele Sekunden werden die anderen angehalten und so. Und dann komme ich wieder zur antiken Ethik, zu Aristoteles, der eben sagt, diese Mitte, die Tugend ist das richtige Verhalten zwischen zwei Extremen. Immer reinwinken wäre falsch, nie reinwinken wäre falsch. Gelegentlich, wenn es sich gut ergibt, reinzuwinken und das als Haltung zu haben, ich bin bereit und ich helfe gerne, das ist die richtige Einstellung dann.
SWR1 Leute der Woche jetzt mit Sebastian Schöpp. Journalistenkollege der Süddeutschen Zeitung und dort zuständig für die Länder Südeuropas und Lateinamerika. Also haben wir mit ihm auch über Brasilien gesprochen, ein Land mit gewaltigen Problemen, Stichwort Armut, Stichwort Gewalt, ein Land auch, das vor wenigen Wochen einen Rechtsradikalen, die Frauen und die Demokratie hassenden Mann zum Präsidenten gewählt hat. Warum eigentlich?
Dann kommt plötzlich aus der hinteren Reihe des Parlaments ein vermeintlicher Heilsbringer, der sagt, ich bin nicht korrupt und ich räume vor allem auch mit der Gewalt auf. Und die Gewalt ist ja ein ganz großes Problem vieler Brasilianer. Also wenn sie sozusagen mit der ständigen Bedrohung leben, dass sie morgens an der Ampel mit vorgehaltener Pistole ausgeraubt werden. Und das ist in vielen Teilen Brasiliens einfach so, das verändert ihr Bewusstsein. Wenn dann einer kommt und sagt, ich räume mit all euren Problemen auf, dann sind Leute, die in einer angespannten Situation leben, manchmal geneigt, solche falschen Versprechungen zu glauben.
Das heißt, Herr Bolsonaro wird sich genau daran messen lassen müssen, ob er es schafft, die Gewalt zu reduzieren?
Herr Bolsonaro wird natürlich überhaupt nichts verändern und überhaupt nichts schaffen. Ne? Aber man hat sich erstmal gewissermaßen Luft gemacht. Das ist sowieso illusorisch anzunehmen, dass ein Präsident, ja selbst eine Regierung, ein so riesiges Land wie Brasilien komplett verändern könnte innerhalb einer Legislaturperiode oder auch nur zwei oder drei. Diese Dinge, die laufen ja schon lange schief eigentlich. Die sind von Anfang an, ja, durch die Kolonialgeschichte und sowas schon, das hat alles schon schief angefangen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, so ein Land komplett zu verändern. Und das wird auch ein Bolsonaro in diesem Fall, muss man sagen, zum Glück nicht schaffen.
Welche Rolle spielt in Brasilien eigentlich die brasilianische Oberschicht?
Ja, die brasilianische Oberschicht ist eine, wie in vielen Ländern, die eine koloniale Vergangenheit haben, eine sogenannte postkoloniale Oberschicht. Das sind also oft Clans, Familien, die schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten eigentlich profitieren, vor allem auch vom Rohstoffverkauf, vom Import, von Luxusgütern, von Gebrauchsgütern, von Konsumgütern, von Waren. Und die sich sehr stark abschotten, die also gar kein Interesse an einer durchlässigen Gesellschaft haben, daran haben, dass sich etwas in der Mitte der Gesellschaft entwickelt, dass ärmere Schichten zu Bildung gelangen. Das sind Dinge, an denen diese Kreise oft kein Interesse haben. Und das ist auch, diese Kreise haben immer die Diktaturen unterstützt und sie unterstützen eben auch autoritäre Regime, solange sie ihnen in irgendeiner Weise nutzen. Und sie nutzen natürlich auch, sagen wir mal, den westlichen Industriestaaten, die Abnehmer solcher Rohstoffe zum Beispiel sind, die auch ganz gerne mit diesen kleinen Eliten verhandeln und man muss fast sagen, gemeinsame Sache machen.
Und auch das Militär hat kein Interesse daran, dass sich grundlegend etwas in Brasilien verändert?
Das Militär hat tatsächlich größeren Einfluss noch auf die Politik dort als in anderen lateinamerikanischen Ländern. In Argentinien ist das Militär einfach durch die grausamen Verbrechen der Diktaturzeit völlig diskreditiert und es denkt niemand mehr dort daran, die Generäle zu rufen. Brasilien war das alles, es hat 20 Jahre gedauert dort, die Militärdiktatur, aber sie war nicht ganz so krass wie die in Argentinien. Das heißt, die Generäle haben sich immer aus der Verantwortung ein bisschen rausgestohlen. Ne? Und vielen Brasilianern gelten sie als so eine Art Garant der Sicherheit, natürlich einer falschen Sicherheit, einer erzwungenen Sicherheit, aber es ist etwas, was dort ganz schwer aus der Gesellschaft abzuschütteln ist. Die Generäle reden in der Regierung Bolsonaro mit, das ist richtig.
Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Das ist der Titel eines Buchs, das Sebastian Schöpp geschrieben hat, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, dort zuständig für Mittel- und Südamerika. Seht zu, wie ihr zurechtkommt, ist ein Buch über die letzten Lebensjahre der Eltern, beide hoch in den 80ern, die erst pflegebedürftig wurden und dann nacheinander starben.
Sie waren sehr lange sehr gesund, wie das bei der Kriegsgeneration häufig der Fall ist. Die Leute waren sehr zäh. Sie haben sich auch immer fit gehalten, Sport getrieben und wollten als allerletztes über Ableben, Sterben, Siechtum, Tod nachdenken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich das auch nicht. Aha. So sind wir also schweigend, dieses Thema vermeidend in die Katastrophe gemeinsam hineingeschlittert eigentlich. Weil irgendwann ist es natürlich so weit, dass einer von beiden oder dann eben auch sehr schnell beide sehr schwer krank wurden. Und dann drehen sich die Rollen um. Dann sind sie plötzlich als Kind gewissermaßen gefragt, Entscheidungen über ihre Eltern zu treffen. Und das ist ein wirklich harter Rollenwechsel, der in jedem von uns Spuren hinterlässt.
In Ihrem Fall kam noch dazu, Sie sollten eigentlich Korrespondent in Buenos Aires werden für die Süddeutsche, haben sich dann dagegen entschieden, weil die Eltern Sie gebraucht haben. Dann hat es in Ihrem Fall auch noch eine Beziehung gegeben, die darüber schlussendlich in die Brüche gegangen ist. Keine idealen Voraussetzungen dafür, ein harmonisches Miteinander mit den Eltern zu finden?
Durchaus nicht. Und das, der Punkt ist, das passiert den meisten von uns, weil unser vertaktetes, ne, auf Fortkommen und Erfolg ausgerichtetes Leben in dieser Lebensphase vollkommen durchgeschüttelt wird. Also als der Moment kam, als sozusagen mein Vater krank zu Hause saß und meine Mutter mit einer Herzoperation im Krankenhaus, da war mir ja klar, du gehst nirgendwo hin vorläufig, ne? Und schon gar nicht nach Buenos Aires über den Atlantik. Auch mein Chefredakteur sagte zu mir damals, wenn sie sich anders entschieden hätten, würden sie das wahrscheinlich ein Leben lang bereuen. Also ich traf auf Verständnis bei meinem Arbeitgeber.
Diese Entscheidung, dann in Deutschland zu bleiben, sich um die Eltern zu kümmern, war das eine rein verstandesmäßige Geschichte oder haben da Gefühle, Emotionen mit reingespielt?
Naja, es war zuerst mal eine verstandesmäßige Geschichte. Das hat auch damit zu tun, dass meine Eltern keine besonders emotional offenen Menschen waren, was typisch war für die Kriegsgeneration. Das hat damit zu tun, was die Menschen erlebt haben. Das hat mit ihren Traumata zu tun, die sie mitgenommen haben. Es war eine sehr verkapselte Generation. Das ist auch wissenschaftlich untersucht inzwischen. Es gibt da sehr viel Bücher drüber, die auch sehr stark verkauft werden, woran man sieht, dass das Thema die Leute umtreibt. Es ist also sehr, sehr schwer mit diesen, oder es war für mich sehr schwer mit meinen Eltern emotional umzugehen. Wir haben uns gut verstanden, aber wir hatten eine große emotionale Distanz, was gerade die Nähe, die in der Pflege eigentlich nötig ist, sehr, sehr schwer gemacht hat.
Und was das Binnenverhältnis der Eltern angeht, das war auch nicht über die Maßen emotional.
Das war nicht sehr emotional. Da habe ich dann auch ein bisschen nachgeforscht und dabei auch dann noch festgestellt, dass das gar nicht so ungewöhnlich war. Es gab in dieser Zeit, in den 50er Jahren, als meine Eltern heirateten, schon auch das Bedürfnis, gerade bei den Frauen, ja, sozial, sagen wir mal, abgesichert zu sein. Das war damals ganz anders als heute. Ich glaube nicht, dass es wirklich eine große Wunschehe war. Aber anders als heute, meine Mutter sagte doch, als mein Vater schon gestorben war, früher, da trennte man sich nicht, man blieb zusammen, egal was da war. Das war die Einstellung. Aber das Verhältnis war nicht sehr harmonisch.
SWR 1, Leute der Woche.
Eva Wolfangel war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, eine Journalistin, die sich am liebsten mit Zukunftsthemen aus Wissenschaft und Technik beschäftigt. Mit Roboterforschung in Japan zum Beispiel, mit künstlicher Intelligenz in Kalifornien oder mit Reisen in die virtuelle Realität.
Das ist der Vorteil, dass man nur das Headset aufsetzen muss und dann ist man ja schon irgendwo. Also es ist eher wie Beamen als wie Reisen. Genau, ich habe Menschen kennengelernt. Ich habe mich dann gefragt, was für Menschen sind es, die schon ganz viel Zeit da verbringen. Also ich habe Menschen getroffen, die immer wieder da waren, die eigentlich immer, wenn ich war ja nicht so oft da, ich gehe halt dann ab und zu mal abends rein, die aber eigentlich immer da waren, wenn ich kam.
Zum Beispiel wen?
Ich hatte zum Beispiel aus Kuwait eine Frau kennengelernt, eine ganz strenggläubige Muslimin, mit der habe ich nächtelang am Lagerfeuer, an ihrem Lagerfeuer diskutiert, über Religion, über Erziehung, über ihre Tochter, über verschiedene Kulturen. Das war total spannend.
Konnte sie sagen, warum sie sich so viel in dieser virtuellen Realität aufhält? Gibt ihr das echte Leben zu wenig?
Das hat sie nicht gesagt, aber das hat dann meine Recherche ergeben. Also sie war irgendwie immer so ein bisschen traurig. Und ich habe mich gefragt, was ist da eigentlich los? So ganz tiefsinnig, aber auch ein bisschen traurig. Und dann kam raus, sie ist Witwe, aber sie wollte nicht sagen, was mit ihrem Mann ist. Oder sie wollte auch nicht sagen, wie alt sie ist, wie ihr Alltag ist. Und ich habe dann eines Tages gesagt, Susanna, ich würde echt gerne mal bei dir im echten Leben vorbeikommen. Weil ich so neugierig war, wie ist es im echten Leben? Und auch so die Frage hatte, ist sie denn wirklich so, wie ich sie empfinde? Also überträgt die virtuelle Realität wirklich alles so echt, wie es mir vorkommt?
Man könnte ja auch sich anonym verhalten und Geschichten erzählen und vermutlich viel erfinden, was gar nicht stimmt. Und im echten Leben trifft man auf einen anderen Menschen, oder?
Das war zumindest das, was viele meiner Freunde gesagt haben. Die haben gesagt, hey Eva, du lässt dich doch von denen veräppeln. Die ist doch immer so im Internet, die lügen dich vielleicht an. Und ich habe gesagt, nee, ich habe irgendwie, das transportiert so viel. Die Stimme, die Gestik, wenn die den Kopf kippen. Also man hat das Gefühl, man hat einen echten, wahrhaftigen, authentischen Menschen vor sich. Und das wollte ich überprüfen. Und deswegen habe ich dann die Sana in Kuwait besucht.
Und wen haben Sie getroffen?
Ja, tatsächlich, die Sana. Also, sie war genau so von der Art, wie ich es erwartet habe. Klar, ich meine, sie ist verschleiert, sie ist mir total fremd, äußerlich gesehen. Aber so die Person, die drin steckt, ist eben die, die in diesem Avatar auch steckte. Also wir waren uns total vertraut vom ersten Tag an, haben uns umarmt und es war klar, hey, wir sind Sana und Eva, wir kennen uns doch schon ganz gut.
Also es klingt so ein bisschen wie ein Blind Date. Erstmal trifft man sich im virtuellen Raum und dann in der Realität.
Ja, wobei es, wie gesagt, so blind nicht ist, weil man wirklich schon, also wir waren Freundinnen im Virtuellen und wir waren im echten Leben, hatten die gleiche Nähe, die gleichen Geschichten. Es war eigentlich alles, es ist ja sowieso auch virtuell, wenn man in Kuwait ist von hier aus, ist ja auch alles ganz fremd. Also das war dann alles gar nicht so anders wie in der virtuellen Realität. Und sie war echt da, ja.
Und wie ging das jetzt weiter? Treffen Sie sich weiterhin im virtuellen Raum oder besuchen Sie sich jetzt nur ausschließlich in der Realität oder vermischt?
Also ich denke, es wird in Zukunft vermischt sein. Wir haben uns jetzt das eine Mal getroffen, wir haben uns jetzt auch mal per Skype unterhalten und telefoniert. Ich finde, es geht auch besser, wenn man sich dann wirklich kennt. Wir gehen weiterhin ins Virtuelle, das ist unterschiedlich. ihr Hintergrund ist eben, weil sie ja gefragt hatten, wie ist das, warum ist sie dort, kann sie nicht wirklich reisen? Sie kann schon reisen, aber sie hat in ihrer Kultur wenig Freiheiten. Also als strenggläubige Muslime, noch dazu als Witwe, sie darf sich nicht mit Männern treffen, sie darf nicht flirten. Also da geht relativ viel von dem, was man so im echten Leben machen kann, verloren. Und das,
also auch eine Flucht in eine andere Welt natürlich.
Flucht ist jetzt, ja, vielleicht der negative Begriff, aber schon, sie hat einfach eine andere Welt gefunden, die ihr besser tut, wo es ihr besser geht, wo sie auch wirklich echte Freunde hat und glücklich ist.
Leute der Woche zum Schluss mit Nicole Köster und mit einem Mann, der mit seinen vielen Sendungen Fernsehgeschichte geschrieben hat. Mit Bios Bahnhof, mit Boulevard Bio und natürlich auch mit der Kochsendung Alfredissimo. Alfred Biolek ist heute 84 Jahre alt, lange im Ruhestand. Und wenn Sie ihn gleich hören werden, dann werden Sie ihn vielleicht nicht gleich wiedererkennen.
Sie waren vor 8 Jahren gestürzt, danach ins Koma gefallen. Konnten Sie sich da komplett erholen?
Ja, das hat eine Weile gedauert, aber wie Sie gesagt haben, das ist ja schon 8 Jahre her. Und damals habe ich so ein halbes Jahr bis ein Jahr gebraucht, bis ich wieder total fit war. Und jetzt ist es wieder okay.
Sie sind sicherlich auch ein Mensch, der einen hohen Anspruch an sich hat, der auch schnell wieder fit werden will, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Nach Dingen, die ich gemacht habe, mit Öffentlichkeit, mit Publikum, mit Menschen, die zugehört haben, dann wollte ich natürlich sofort, als etwas passierte, dass es wieder so weit kommen kann, dass ich wieder vor Publikum und mit Zuhörern sprechen kann.
Wobei das ja auch eine Zeit gedauert hat. Fiel Ihnen das schwer, weil Ihr Anspruch so hoch war und vielleicht der Körper Ihnen signalisiert hat, jetzt ist es noch nicht so weit?
Nein, es fiel mir nicht so schwer. Ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe das gespürt, dass da etwas passiert, und habe mich dann daran gewöhnt, wieder damit zu leben, dass es langsam wieder besser wird.
Jetzt ist es gerade Mittwochmittag, 13 Uhr. Gab es bei Ihnen denn schon Mittagessen?
Es gab noch kein Essen, nein. Ich habe lang geschlafen und habe gut gefrühstückt und gehe jetzt nach dem Interview unten etwas zu essen.
In der WDR-Kantine vermutlich.
Genau.
Sie schreiben in der Einleitung Ihres neuen Buchs, in dem Sie 600 Rezepte zusammengefasst haben, die Rezepte Ihres Lebens, dass Sie nach wie vor ein kulinarischer Enthusiast sind. Wie sieht das aktuell aus?
Ja, ich esse gerne gut. Also ich kann auch mal lange nicht zu viel essen, aber wenn ich dann Gelegenheit habe, richtig gut zu essen, dann tue ich das auch.
Wann haben Sie so das letzte Mal so richtig geschlemmt?
Ja, vor ein paar Tagen, aber so genau weiß ich das immer nicht.
Wenn ich jetzt Ihr neues Buch auf die Küchenwaage lege, ich glaube, ich komme da locker auf 2 Kilo. Das ist ein echter Wälzer. Wie viele Rezepte haben Sie da dennoch aussortieren müssen oder haben Sie wirklich einfach alles aus Ihrer Küchenklade da reingepackt?
Nein, ich habe ja vor 10 Jahren schon ein Kochbuch gemacht, die Rezepte meines Lebens. Allerdings ohne Fotos und ohne optische wie soll ich sagen?
Noch Anreize, normale, optische Anreize, ja.
Normale gedruckte Rezepte. Und da waren schon die 60 drin. Die sind jetzt in dem neuen, aber eben richtig optisch, aber auch von der ganzen Situation her etwas
aufgehübscht nochmal.
Ja. Und das sind einfach Dinge, die sich über die Jahrzehnte zusammengesammelt haben. Über meine Mutter, über Freunde, über meine Sendungen, Alfredissimo. Und so hat sich das einfach ergeben.
Eins gehört. SWR 1.